Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für diesen Ostersonntag steht bei Markus im 16. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Der Herr ist auferstanden, so sagen es Christen seit Jahrhunderten, und so hat auch unser Gottesdienst begonnen. Als christliche Gemeinde wickeln wir so unsere großen Hoffnungen ein in die geheimnisvollen Geschichten vom Ostermorgen. Die Frauen waren die letzten gewesen, die bei Jesu Tod bei ihm geblieben waren. Jetzt am Morgen sind sie die Ersten, die den toten Jesus aufsuchen. Sie wollen den Leichnam salben. Große Sorgen machen sie sich um den Stein, der den Weg versperrt. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Fragen sich die, die ganz früh aufgestanden sind. Aber die Sorge löst sich in nichts auf, der Stein ist weggerollt. Später hat Franz Kafka geraten: Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist keins da. Zum Salben kommt es dann nicht, weil der Leichnam fehlt und ein Jüngling in der Grabkammer sitzt, der die Frauen zutiefst erschreckt. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Was ist da los? Jesus hatte fast immer nach einem Wunder gesagt: Bitte erzählt es keinem. Aber niemand konnte es tatsächlich für sich behalten und alle haben es erzählt. Jetzt sagt der Jüngling, er ist auferstanden, bitte erzählt es weiter. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Auf jeden Fall ist das ein Hinweis darauf, dass an dem Ostermorgen sich etwas ereignet hat, was die Frauen sich nicht ausgedacht haben. Denn wenn Menschen sich etwas ausdenken, eine eigene Idee entwickeln, dann fürchten sie sich nicht und dann können sie es ums Zerplatzen auch nicht für sich behalten. Er ist auferstanden, lautet die Mitteilung des himmlischen Boten. Also die Texte unseres Neuen Testamentes meinen tatsächlich, da war einer tot und der lebt jetzt wieder. Einer ist auferstanden, der Tod hat die Macht verloren. Auferstehung, wieder auf die Beine kommen. Aufstehen tut einer, der am Boden liegt. Für die Auferstehung muss ich auferweckt werden. Auferweckung widerfährt immer einem Schlafenden. Aufwecken umfasst den Übergang von der unbewussten Welt des Schlafs zur bewussten Welt der wachen Sinne. Das Erwachen der Seele ist die Folge der Auferweckung. Die lebendige Seele erfährt im Tod den Anfang des ewigen Lebens. Das Sterben geht über in ein Erwachen, verwandelt sich in die ewige Lebendigkeit. Wir denken das Sterben immer mit dem Tod zusammen. Aber vielleicht ist es besser, das Sterben mit dem Erwachen zur ewigen Lebendigkeit zusammenzudenken. Denn bei der Geburt eines Kindes beklagen wir ja auch nicht, dass das Arme jetzt den Mutterleib verlassen muss, wo es sich doch zu Hause fühlte, sondern wir begrüßen sein Erwachen in einer neuen Welt, die seine Selbstständigkeit fördert und fordert. Vielleicht wäre es gut, wenn Christen auf ihren Grabstein schreiben: geboren am, auferstanden am. Dazu berechtigt uns unser Gott am Ostermorgen. Und es ist schön, die Kraft der Auferstehung für sich und für andere zu glauben, niemanden aufzugeben und also mehr zu sagen, als man eigentlich sagen könnte. Das ewige Leben wird den zerbrochenen und zerstörten Raum, Zeit und Kraft geben, um das Leben zu leben, das ihnen bestimmt war, zu dem sie geboren waren. Der Herr ist auferstanden. Das Geheimnis, das dieser Satz mitbringt, durchbricht die alten Systeme unserer Welt. Die sind am Ende des Markus-Berichtes noch in Kraft. Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, sie fürchteten sich. Es ist das Misstrauen ins Leben, das Misstrauen in Gott, was Zittern und Entsetzen auslöst. Manchmal sagt die Bibel sogar, nur vor einem raschelnden Blatt. Der Mensch aber wurde geschaffen, um aufrecht vor Gott zu stehen, vor seinem Gegenüber. Aber was macht der Mensch? Er blickt auf sich selber, weil er dem Schöpfer misstraut. Wer auf sich selbst blickt, verliert damit automatisch sich selbst, seine aufrechte Haltung und sein Gegenüber, das ihm Würde gibt. Das ist das alte System. Meinen Sie, unsere Welt würde sich verändern, wenn jeder so aufrecht vor seinem Schöpfer steht und nicht in sich selbst gebeugt und verkrümmt ist? Dass jeder aufrecht vor seinem Schöpfer steht, der ihm Würde und Anerkennung gibt. Mit Ostern, mit der Auferstehung Jesu, mit dem Tod des Todes ist das System Misstrauen eigentlich veraltet. Eigentlich aber, die alten Verhaltensweisen stecken uns in den Knochen. Obwohl wir wissen, dass wir Gottes Geschöpfe sind, können wir trotzdem Gottes Gaben nicht fröhlich genießen. Irgendeine Traurigkeit, die Furcht vor dem Tod, ein schlechtes Gewissen oder sonst irgendwas hält uns davon ab. Und darum müssen wir es immer wieder hören: Der Herr ist auferstanden. Und unser Gott ist der, der uns von den Sünden erlöst, den Tod tötet, die Hölle zerstört und den Satan, den Ankläger, zertritt. Damit also hat Gott zu tun, nicht damit, uns zu überwachen. Er will, dass wir an Christus glauben. Gott bringt Sünde und Tod an ein Ende. Unsere Aufgabe ist es, zu hoffen und zu glauben. Der Sieg am Ostermorgen soll mein Sieg sein. Würde sich die Welt verändern, wenn jeder Mensch so aufrecht vor Gott stünde und Gott als den erkennt, der sich zur Aufgabe gemacht hat, uns die Sünde wegzunehmen und den Tod zu töten. Und die Gesetze und Gebote, die gibt es auch, aber die sind auf einer zweiten Schiene, die sind dafür da, dass wir miteinander leben können. Aber jeder steht aufrecht vor seinem Gott, der die Sünde wegnimmt und den Tod tötet. Der Sieg am Ostermorgen soll mein Sieg sein. Luther sagt, kommt der Teufel und spricht, siehe da, wie groß ist deine Sünde, siehe da, wie bitter und schrecklich ist der Tod, den du leiden musst. So spricht dagegen, lieber Teufel, weißt du nicht, wie groß meines Herrn Jesus Christus Leiden, Sterben und Auferstehung ist? Seine Auferstehung von den Toten ist größer als Sünde, Tod und Hölle, auch größer als Himmel und Erde. Meine Sünde ist das Fünklein, aber meines Herrn Christus Sterben und Auferstehung ist das große Meer. Und Christus findet immer wieder Menschen, die sich darüber freuen, die sich wundern und ihm danken. Seit Ostern gilt ein anderes System. Mein Misstrauen ist veraltet. Und darum stellt sich diese Botschaft uns zum Test. Lohnt es sich das Wagnis, die Systeme der Welt als veraltet anzusehen und im Blick auf die Auferstehung zu leben? Kann ich es wagen, zu hoffen und zu glauben? Vielleicht wage ich es einmal und noch einmal, mich in die Auferstehung Jesu Christi zu bergen und mein Haupt zu erheben, und ich verbringe dann meine Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist ja keines da. Und vielleicht singe ich stattdessen ein Lied und vielleicht werde ich staunend auf den alten Ruf antworten: Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.